Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Wir sind
Martina Lackner
und Nils Schmidt. Was erwartet Sie in dieser und den kommenden Folgen?
Mit unserer Podcast-Reihe möchten wir das Demokratieverständnis stärken, Demokratieverdrossenheit abbauen und Werbung für die Staatsform machen, die wir für die einzig zukunftsfähige halten, dass sie alle Menschen berücksichtigt und nicht nur die Lauten, Starken, Radikalen oder Reichen.
Dazu haben wir Gäste aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, von Organisationen und Verbänden, aber auch aus der Politik eingeladen, sich mit uns über Demokratie, Demokratiemüdigkeit, ihr Verständnis von Demokratie und anderen Staatsformen zu unterhalten. Doch bevor wir anfangen, ein paar Worte zu uns. Martina Lackner ist Psychologin, Autorin und Consultant. Ihr Fokus liegt darauf, Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft dabei zu unterstützen, ihre Eigenmacht zu stärken, machtvolle Netzwerke aufzubauen und ihre Position durch gezielte PR- und Kommunikationsstrategien sichtbar zu machen. Ihr Ziel ist es, auf gesunde Art und Weise Menschen zu Macht und Erfolg zu verhelfen.
Nils Schmidt ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Vorstandsmitglied des 1918 gegründeten Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte und überzeugter Europäer und Demokrat. Demokratieverdrossenheit und die daraus resultierende Diktatur hat dazu geführt, dass der Vorgängerverband des DFK während der Herrschaft der Nationalsozialisten zwangsaufgelöst wurde. Das darf nie wieder geschehen.
Herzlich willkommen, Sigmar Gabriel. Ganz toll, dass Sie heute dabei sind.
Guten Morgen.
Herr Gabriel, wenn Sie auf die vergangenen 20 Jahre blicken, wie hat sich aus Ihrer Sicht die politische Kultur in Deutschland verändert?
Ja, das ist eine seltsame Entwicklung, weil die letzten 20 Jahre, sagen wir mal, bis auf die letzten 3-4 Jahre, doch von relativ großer wirtschaftlicher Prosperität gekennzeichnet waren. Wir hatten noch nie so viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Also nicht etwa nur Minijobs oder schlecht bezahlte Jobs, im Gegenteil, sondern echte sozialversicherungspflichtige Arbeit. Und trotzdem ist vor allen Dingen, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren, vielleicht auch schon länger, das Vertrauen in diejenigen, die als gewählte Vertreter die Demokratie gestalten sollen, immer weiter abgesunken. Nicht nur, aber ganz besonders in Ostdeutschland, aber nicht nur dort. Und was sich vor allen Dingen durch die Entwicklung der sogenannten sozialen Netzwerke gekennzeichnet hat, die Sprache, die Auseinandersetzung ist viel härter, viel unverzeihlicher und unversöhnlicher und, sag mal, Leute bewegen sich in Echokammern, wo sie nur noch das hören, wovon sie sowieso überzeugt sind. Und es wird immer radikaler und die Ansprüche werden immer dramatischer, die dort gestellt werden. Und die Politik, die etablierte Politik, findet dort eigentlich nicht statt.
Wie konnte es so weit kommen, Herr Gabriel? Was denken Sie, sind so die Hauptauslöser für diese Entwicklungen? Ich bin Österreicherin, da läuft ja eine ähnliche Entwicklung ab. Also wir haben das ja in gesamt vielen europäischen Ländern.
Fast allen entwickelten Industriestaaten gibt es die gleiche Entwicklung, in Amerika am allerdeutlichsten. Das beginnt damit, dass ein Teil der Bevölkerung sich von den politischen Eliten nicht vertreten fühlt, sondern eigentlich nicht geachtet fühlt. Politik hat eine eigene Sprache entwickelt. Sie beschäftigt sich in den letzten 10 Jahren am liebsten mit Identitätsproblemen zum Beispiel Sozialdemokratien versuchen, Mehrheiten darüber zu bekommen, dass sie eine Summe von Minderheitenpolitik macht, aber vergessen dabei, dass eben Industrieländer wie Deutschland und auch Österreich letztlich von denen getragen werden, die jeden Tag bereit sind, in ihrer Arbeit das Beste zu geben, manchmal relativ hart arbeiten und dafür relativ wenig Geld bekommen. Die sind irgendwie, die kommen kulturell überhaupt nicht mehr vor. Die Sozialdemokratie, die ich mal eingetreten bin, also da konnten sie, wenn sie in die Versammlung gekommen sind, da saßen da über 100 Leute. Sie mussten fast eine Schere mitbringen, um sich durch den Zigarettenrauch zu schneiden. Und dort saßen ein selbstständiger Handwerksmeister, ein Polizist, eine Krankenschwester, der örtliche Betriebsrat aus dem Bergwerk, Gewerkschaftsfunktionäre, aber eben auch Selbstständige, also querbeet. Und wenn Sie da heute hingehen, dann ist die Zahl weitaus geringer, aber es wird nicht mehr geraucht. Das ist der einzige Vorteil. Und ansonsten ist es eine Partei geworden, die in ihrer Sozialstruktur im Wesentlichen, zumindest unter denen, die sich aktiv beteiligen, doch sehr akademisiert worden ist. Das würde ich mal sagen, ist einer der. Ich habe mal in meiner Partei gefragt, was macht ihr eigentlich, wenn einer reinkommt und sagt, ich bin Raucher, ich esse gerne Fleisch, ich fliege unheimlich gerne nach Mallorca in Urlaub, ich gucke RTL-Soaps. Und wenn ich ehrlich bin, hängt in meinem Spind noch ein Pin-up-Foto aus dem Playboy. Schmeißt ihr den direkt raus oder wird er Opfer von 10 Pädagogisierungsversuchen? Ich glaube, dass da gibt es eine dramatische Entwicklung, die sozusagen dazu geführt hat, dass Volksparteien vielleicht mit Ausnahme der CSU und leider auch mit Ausnahme der AfD die Spannbreite, die in einer Gesellschaft vorhanden ist, gar nicht mehr abbildet, sondern immer stärker zu Elitenorganisationen geworden ist. Das ist einer der Gründe. Der zweite Grund ist, dass die materiellen Bedürfnisse eines großen Teils der Bevölkerung wenig eine Rolle spielen. Die SPD macht alles Mögliche in der Sozialhilfe, vergisst aber dabei, dass die Mehrzahl der Menschen eben bessere Lohnverhältnisse haben als Mindestlöhne, Gott sei Dank. Und denkt wenig über die Frage nach, was sind eigentlich deren Alltagsprobleme, zum Beispiel viel zu hohe Mieten oder dass ihre Kinder in schlecht ausgestattete Schulen gehen. Ich meine, Deutschland kriegt jedes Jahr in den internationalen Bildungsvergleichen schlechtere Noten. Da scheint Vertreter der CDU und der SPD, der Grünen und der FDP eigentlich nicht mehr zu interessieren. Und dann ist natürlich das der Auslöser, ich glaube nicht, dass das der Grund ist, aber der Auslöser dieser ganzen Bewegung ist die Migrationsfrage. Wir haben einfach auf zwei Seiten der Migration versagt, bei der Kontrolle der schieren Zahl, die zu uns kommen, und bei der Integration derer, die da sind. Wir haben sozusagen auf beiden Seiten versagt. Und es gibt eine irre Sehnsucht in großen Teilen der Bevölkerung nach Ordnung, nach innerer Ordnung, auch nach sozialer Ordnung, aber eben auch nach äußerer Ordnung. Und in all den Bereichen scheinen die demokratischen Parteien zu versagen. Und dann gibt es oft nur eine Partei oder eine Rückzugsbewegung auf das scheinbar sichere Terrain von Nationalismus, von Abschottung, von Feindbildern. Und das vertritt in Deutschland im Wesentlichen die AfD, aber nicht nur, auch auf der linken Seite das BSW.
Aber jetzt ist es ja so, Herr Gabriel, das weiß man ja alles. Also das sind ja jetzt keine, also zumindest hat man von außen den Eindruck, dass Politiker sehr wohl wissen, was die Themen sind. Aber sie tun sich, sie haben das Thema Bildung angesprochen. Man hat den Eindruck, dass sich Politik oder die einzelnen Parteien sehr schwer tun, dagegen, Stichwort Bildungsoffensive, Projekte, Themen anzugehen. Hat
Na,
man den Eindruck von außen?
erstmal bin ich nicht so sicher, ob zum Beispiel meine Partei wirklich weiß, warum sie in der Bundesregierung ist.
Okay.
Ich weiß nicht, ob die Sozialdemokratie wirklich eine Vorstellung davon hat, was ist das, was wir dort erreichen wollen, unter den obwaltenden Umständen. Sondern was sie macht, ist, sie wiederholt immer Forderungen, von denen sozusagen inzwischen jeder weiß, dass sie erstens nicht viel bringen und zweitens nicht realisierbar sind, wenn sie deutsche SPD-Funktionär aus dem Bundestag nachts wach machen, dann fragen, was ist SPD-Politik? Dann kommt als erstes ein Vorschlag, mehr Steuern zu erheben bei den Reichen und als zweitens mehr Schulden zu machen. Das sind Instrumente von Politik, die kann man gut oder schlecht finden, aber dahinter verbirgt sich nicht ein Bild, welche Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich haben? Früher haben Sozialdemokraten sowas wie eine freundliche Gesellschaft als Idee gehabt, wo Menschen füreinander solidarisch eintreten, wo der Staat eigentlich Bedingungen schafft, damit jedes Leben gelingen kann. Das ist die Idee des Sozialstaats. Der ist die größte Idee des 20. Jahrhunderts, eigentlich ein Freiheitsprojekt. Herkunft sollte von Zukunft getrennt werden. Ja? Jeder Mensch soll aus seinem Leben was machen können, aber er muss es auch schon selber tun. Und an dessen Stelle hat die SPD so einen Sozialhilfestaat gesetzt, bei der bei allen möglichen Fragen einzuspringen scheint, aber alles eigentlich nur halb schafft. Aber das Kernproblem, und dafür habe ich leider keine Erklärung, ist, warum eigentlich zum Beispiel eine ganz einfache Lehre nicht funktioniert, nämlich vor Wahlen wenig zu versprechen, aber das, was man verspricht, auch wirklich zu halten.
Okay.
Und gerade ein schönes Beispiel in Deutschland. Da schreiben die Koalitionsparteien in den Koalitionsvertrag schwarz auf weiß rein, wir werden, also indikativ, die Stromsteuer senken. Punkt. Dann wird der Haushalt aufgestellt und dann nimmt man zwar 1 Billion neuer Schulden auf, diese 2 mal 500 Milliarden, aber sagt, für die Senkung der Stromsteuer kostet 5 Milliarden, haben wir kein Geld. Mein Eindruck ist, man soll Menschen nicht für dumm verkaufen. Die Leute merken das. Ihr gebt ganz viel Geld ein, aber da, wo ihr uns mal ein bisschen entlasten könnt, die Summe der Entlastung ist gar nicht so groß. Da sagt er dann auf einmal, obwohl ihr es versprochen habt, wir können es nicht. Genehmigt aber zeitgleich dem Kanzler, der sozusagen ja nur 3 Jahre im Amt war, ein bisschen mehr als 3 Jahre, dem genehmigen sie das größte Büro, das jemals, also die Mitarbeiterzahl, die es jemals ein deutscher Bundeskanzler bekommen hat. Ich glaube, die Parteien unterschätzen, wie sensibel die Bevölkerung längst auf solche Zeichen von Abgehobenheit, Machtvergessenheit reagiert. Und ich habe keine Erklärung dafür, außer der Tatsache, dass offensichtlich der Kontakt zwischen Vertretern meiner Partei, vor allen Dingen über die andere kann ich nicht so gut reden, weil ich die nicht so gut kenne, und dem Alltag von Menschen, der ja sehr differenziert ist und sehr unterschiedlich ist, immer weniger Kontakt und eine tiefere Kenntnis existiert. Es gibt auch immer mehr Abgeordnete, die kandidieren irgendwo, leben aber in Berlin. Das alles, das kumuliert so ein bisschen derzeit und deswegen fliegt uns das gerade um die Ohren.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, hätten Sie jetzt gesagt, für die SPD wäre es vielleicht auch ganz gut gewesen, meine Pause zu machen von der Regierungsverantwortung, um sich neu aufzustellen, um genau diese Grundsätze wieder auch nach außen zu tragen.
Als erstes wäre eine Pause deshalb gut gewesen, dass sie sich mal Zeit gehabt hätte, sich damit auseinanderzusetzen, warum eigentlich ein paar hunderttausend klassische SPD-Wähler zur AfD gewandert sind. Das würde mich als Sozialdemokrat, würde mir das schlaflose Nächte bereiten.
Das stimmt.
Die haben einen Wahlkampf geführt gegen rechts. Sowieso eine Frage, was heißt das eigentlich gegen rechts? Ich meine, die CDU ist auch rechts. Also da verschwimmen schon auch die Begriffe. Und an deren Ende, an dessen Ende ist die SPD so schwach wie seit 1897 nicht mehr und die AfD so stark wie noch nie. Da wäre es angemacht, gebracht zu fragen, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Was ist da schiefgegangen? Und das ist nicht, das ist ja eine, sowas sind ja immer längere Entwicklungen. Das ist nicht nur einzelne Personen und nicht nur eine Regierung, sondern das ist längere Entwicklung. Stattdessen ist sie durch diese schwierige Lage in Deutschland dazu gezwungen, in die Regierung zu gehen, weil sonst nur die AfD bliebe als Regierungspartei. Insofern kann man der Sozialdemokratie nur danken, dass sie das macht und auf sich nimmt, aber gleichzeitig eben die Zeit fehlt, auch die Kraft fehlt, ernsthaft darüber nachzudenken und sich auch zu überlegen, welche Veränderungen, auch programmatische Veränderungen braucht es eigentlich. Eigentlich braucht die SPD ein neues Godesberg. Ich weiß nicht, was bei der CDU los ist, die müssten das auch überlegen, denn wenn sie die beiden Parteien CDU und CSU auseinandernehmen, dann hat die CDU nicht 28, sondern 20% bekommen. Der Rest kam durch die starke CSU. Und 20% für die deutsche CDU, das ist auch verdammt wenig. Also eigentlich müssten beide Parteien sich Zeit nehmen zu überlegen, auch parallel zur Regierungstätigkeit, was ist eigentlich los? Und welche Aufgabe haben wir im Parteienspektrum? Und was sind unsere Vorstellungen von der Entwicklung Deutschlands? Und darüber auch ruhig mal zu streiten, ja. Aber all das findet nicht statt, wird jetzt zugedeckt unter dem Zwang der Einheit in der Regierung. Und bei uns beauftragt dann die SPD, die Täter zu untersuchen, was bei deren Taten falsch gewesen ist. Dabei kommt in der Regel nicht viel raus. Man müsste eigentlich Leute von draußen fragen und sagen, guckt euch uns mal an und konfrontiert uns mal mit euren Erkenntnissen.
Das heißt, die Grundproblematik, höre ich raus, ist, dass man in Berlin so ein bisschen im gläsernen Turm abgeschottet sitzt, weil um solche Gedanken, Ideen oder eine Pause anzustreben, braucht es ja auch Input von außen. Also wenn man, ich denke, wenn man selber über viele Jahre auf der gleichen Ebene arbeitet, im gleichen Zirkel sich bewegt, immer das Gleiche denkt, wo kommen neue Thesen, Theorien her, wenn man nicht von außen sich frischen Wind holt? Und das scheint nicht zu passieren.
Offensichtlich jedenfalls nicht im genügenden Maß, aber was natürlich noch viel wichtiger ist, ist, dass Parteien sich trauen, einzutauchen in diese Gesellschaft. Und das ist manchmal unangenehm und schwierig. Ich meine, Sie müssen natürlich mit AfD-Wählern reden. Sie müssen nicht zwangsläufig mit AfD-Funktionären reden, aber mit deren Wählerschaft. Und das ist schmerzhaft. Dazu brauchen Sie Geduld. Es scheitert auch oft. Also es ist nicht so, dass es das einfach wäre. Aber es gibt ja auch viele andere, die wählen nicht AfD, sind genauso unzufrieden. Also sich mal mit dem Blick von Menschen auf das, was in unserem Land aus deren Sicht nicht funktioniert. Man kann übrigens parallel dazu gleichzeitig darauf hinweisen, wie unglaublich gut es uns Deutschen trotz all der Schwierigkeiten immer noch geht, auch im internationalen Vergleich. Aber das alleine reicht nicht. Die Menschen, denen sie so gegenübertreten, die sagen, haben das Gefühl, naja, der will nur abwimmeln. Aber ich meine, es ist auch schon in Teilen dramatisch. Schauen sich manche unserer Schulen oder Universitäten an. Das ist natürlich für ein Land wie Deutschland eigentlich vollständig unangemessen, die so runterkommen zu lassen. Und dann gibt es so eine Art, dann konfrontieren Menschen sie mit einem Problem und dann antworten die Politiker so in, wie soll ich sagen, so in technischen Fragen, sagen, ja, das stimmt, aber dafür ist Europa zuständig. Oder, ja, das stimmt, aber dafür sind die Länder zuständig. Und so wird sozusagen es wird sozusagen die Frage nicht beantwortet, sondern wird auf eine andere Ebene verschoben. Und die Leute wollen nicht Zuständigkeiten kennen, sondern wollen Zustände verändert sehen. Und das ist mühsam, das kostet Arbeit. Sie haben davon, haben auch manche Misserfolgnisse dabei. Aber das ist der Job eines Abgeordneten, da ganz tief einzutauchen und übrigens auch für jeden Blödsinn in seinem Wahlkreis, sich verantwortlich zu fühlen und nicht zu sagen, das sind so Themen, die sind irgendwie nicht meiner würdig oder da komme ich nicht weiter, sondern ein Bestandteil der sozusagen der gesellschaftlichen Prozesse in seinem eigenen Wahlkreis zu sein. Das ist in Großstädten schwer, weil sie da kaum sind sie aus dem Haus, verschwinden sie in der Anonymität. Das ist in ländlichen Regionen einfacher. Deswegen sind zum Beispiel zwei stabile Länder in Deutschland sind Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, gerade für die SPD, weil die so eine tiefe Verankerung in der Kommune haben. In Großstädten ist das viel schwieriger. Aber ich glaube, ohne, sagen wir mal, diese Mühsal der Ebenen und gleichzeitig die Vorstellung, was für eine Vorstellung habe ich eigentlich für das ganze Land, das ist so double bind, einmal das Kleine wird wichtiger und das Große wird auch wichtiger. Und das beides zusammenzubinden, das ist eigentlich eine Aufgabe von Politikerinnen und Politikern. Und das machen sie immer weniger.
Wir haben sonst immer an dieser Stelle gefragt, es überhaupt ob es eine Alternative zur Demokratie allgemein gibt, ob die nicht vielleicht besser ist, ob das nicht vielleicht von den Leuten begehrt wird. Aber wenn ich Sie jetzt gerade reden höre, höre ich die ganze Zeit ja raus, wie wichtig die Demokratie ist, dass man sich aber viel mehr anstrengen muss, dass man die viel mehr leben muss, dass es wichtig ist, dass wir genau diesen Austausch mit Abgeordneten haben und Wahlen oder haben wir gerade ein System, was überholt wird, was vielleicht neu zugeschnitten werden muss, weil die Bevölkerung sagt, es wird viel zu viel diskutiert, es muss mehr vorgegeben werden.
Also die Alternative zur demokratischen Diktatur oder autoritäre Staaten. Ich kann daran nichts Besseres finden. Also, und es funktioniert übrigens auch nicht besser. Ich meine, schauen Sie nach China, deren Null-Covid-Politik hat das Land in die totale Rezession getrieben. Da gibt es inzwischen unter Jugendlichen Massenarbeitslosigkeit. Also früher sozusagen der Glaube, in China geht alles schneller und besser. Da sind wir gerade eines Besseren belehrt worden. Und ob autoritäre Führungsstile wie in Amerika unter Trump eine bessere Gesellschaft oder eine wohlhabendere oder gerechtere Gesellschaft, das würde ich auch bezweifeln. Ich kenne keine Alternative, die ernsthaft für Menschen bessere Perspektiven eröffnet als Volksdemokratien und Gewaltenteilung und Meinungsfreiheit. Aber sag mal, die politisch Handelnden dort haben eine vielleicht größere Aufgabe, als sie das in den letzten 20, 30 Jahren hatten. Denn in einer Zeit, wo viele Menschen den Eindruck haben, es bleibt kein Stein mehr auf dem anderen, alles verändert sich, vieles erscheint auch gefährlicher, denken wir nur an den Krieg in Russland und jetzt auf einmal wieder Aufrüstung, da wird ja Angst produziert in einer Gesellschaft. Und demokratische Gesellschaften leben auf Dauer nur von einem Hoffnungsüberschuss, nicht von einem Angstüberschuss. Und die schwierigste Aufgabe für Politikerinnen und Politiker ist eigentlich, in solchen Zeiten trotzdem bei Menschen das Vertrauen erhalten zu können, dass das Leben in einer Demokratie mit all ihren Widersprüchen und all ihren Problemen immer noch die richtige Entscheidung ist. Also dass sozusagen alles, was in Richtung Nationalismus, Verschließen oder Beendigung demokratischer Freiheiten angeht, jedenfalls das Leben nicht besser macht. Das ist eine schwierige Aufgabe, vielleicht die schwierigste von allen. Und in einer solchen Phase sind wir jetzt. Das war in den letzten, wir haben vorhin gefragt, was war in den letzten 20 Jahren? Da war das einfacher. Allemal in den letzten 30 oder 40 Jahren. Jetzt gibt es so eine Zeit, wo vieles upside down geht und wo die Politik die Aufgabe hat, aus dieser Angst Selbstbewusstsein erwachsen zu lassen, dass Menschen sich selbst, diesem Land und seiner Verfassung zutrauen, dass sie auch die Herausforderungen, die jetzt kommen, bestehen. Übrigens sind die Herausforderungen viel kleiner als die unsere Eltern und Großeltern hatten, ja. Also das darf man auch nicht verschweigen. Aber und ich meine, die Europäische Union ist so ein Beispiel dafür, was man schaffen kann, wenn man es nur will. Da sind wir Deutschen ein paar Jahre, nachdem wir da brandschatzend und mordend durch alle unsere Nachbarn gefahren sind, haben die uns eingeladen, Europa zu bilden. Und dann haben wir nicht mal eine Generation gebraucht, um von Auschwitz zu Brüssel und Straßburg zu kommen. Das zeigt, was man schaffen kann, wenn man nur will. Also ich finde, das ist ein Beispiel, ein unglaubliches Beispiel für die Kraft, die in Gesellschaften steckt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir für irgendwas Angst haben müssen, aber die existierende Angst, sagen wir, dagegen was zu tun und Menschen Hoffnung zu machen, setzt voraus, dass man sich genau überlegt, was man tut als Regierung, als Opposition und das dann allerdings auch macht und nicht also Dinge verspricht, die man dann nicht einhält. Ja? Parteien neigen dazu, war zu meiner Zeit in der SPD nicht anders, so 150-seitige Programme zu schreiben, wo dann kein Mensch mehr weiß, was steht da eigentlich drin. Wo du die Zweifel haben darfst, ob diejenigen, die auf dem Parteitag darüber abstimmen, eigentlich alles gelesen haben. Und in diesen Riesenprogrammen geht unter, was man eigentlich wirklich will. Und es gibt keine Prioritätensetzung, sondern es steht irgendwo ganz klein so ein Satz, dass alles steht unter Finanzierungsvorbehalt, was nichts anderes heißt als, ich verspreche gar nichts. Und stattdessen zwei, drei Sachen zu sagen, du, das machen wir ganz bestimmt, komm mal, was da wolle. Andere Dinge sind schön und wünschenswert, aber da versprechen wir das nicht. Und dann das auch umzusetzen, das wäre mal ein erster Schritt dazu, zu zeigen, dass Politik das, was sie sagt, auch tut. Zurzeit macht sie wieder das Gegenteil.
Aber alles, was Sie sagen, ist so absolut nachvollziehbar. Das macht so viel Sinn. Warum wird es nicht beherzigt? Ich meine, letztendlich die jetzt ja auch gerade in der Politik sind, das sind ja überwiegend Profis. Ich muss mal sagen, also gerade unser Kanzler macht das schon
Aber
sehr
kann man
lange. Der,
schaffen.
ja, aber grundsätzlich, Sie sind ja schon lange in Politik, sagen wir es so, Sie sind lange im Politikgeschäft. Unser Kanzler, unser Vizekanzler, die machen das ja nicht erst seit gestern. Die müssen das doch auch wissen. Die müssen doch wissen, was die Bevölkerung möchte, wie ich an die Bevölkerung rangehe, was darf ich versprechen, was nicht. Und es wird dann ja trotzdem gemacht.
Ich finde übrigens, dass der Bundeskanzler Friedrich Merz seine Sache gut macht. Er konzentriert sich auf die zentralen Aufgaben, die er hat, und die liegen eher in der Außen- und Europapolitik als im Innern. Er stellt das Verhältnis zu Frankreich wieder her, zu Polen. Das finde ich alles richtig. Der konzentriert sich auf was, und das macht er auch. Aber in der Innenpolitik gelingt das offensichtlich bislang nicht. Und ich hoffe, dass das noch funktioniert. Die sind ja noch mal gerade 100 Tage dabei. Ich hoffe, dass Sie sich darauf verständigen können, wie Sie auf das wachsende Unsicherheitsgefühl im Innern und im Äußeren, wie Sie darauf reagieren können, um Zuversicht zu erzeugen. Und eine der Voraussetzungen dafür ist, dass Sie Ihre eigene Partei auf solche Linien bringen Und in der SPD ist es leider üblich, dass kaum sagt der Klingbeil was, wird ihm irgendwo widersprochen oder es tun sich Leute zu so einem seltsamen Friedensmanifest zusammen, die da Dinge reinschreiben, die alle nicht der Wahrheit entsprechen. Also es ist auch, hat auch was damit zu tun, diszipliniert sich eine Partei und nochmal, weiß sie, warum sie da eigentlich in der Regierung ist? Und da bin ich mir bei meiner Partei nicht so sicher. Dagegen stehen eben Populisten, für die es ganz einfach ist. Ja, die müssen sozusagen die Skandalisierung von Politik führt bei denen dazu, dass das in sozialen Netzwerken viral geht. Die wollen gar nicht in klassischen Medien auftauchen, sondern die stellen diese Medien eher unter Verdacht. Und für die ist es eher gut, wenn klassische Medien, Qualitätsjournalismus diskreditiert wird und sie, sagen wir mal, Parolen im Internet verbreiten können. Und da geht das eben unglaublich schnell. Und gucken Sie an, wo taucht die AfD am meisten auf? Das ist bei TikTok. Sie können ja nicht ernsthaft bei TikTok versuchen, demokratische Inhalte zu vermitteln. Das funktioniert ja nicht. Aber Sie können ordentlich Menschen in Raserei bringen. Und vor dieser Herausforderung scheitern die anderen Parteien bislang jedenfalls, sich dieser Art der politischen Kommunikation zu stellen. Das ist auch wahrscheinlich super schwer, weil allein die Art und auch die Technik der Kommunikation solche Gespräche, wie wir sie hier führen, unmöglich macht. Und trotzdem ist es wichtig, dort was zu tun, aber eben nicht nur zu zeigen, dass mit welcher Aktentasche der Kanzler rumläuft oder so, sondern inhaltlich auch die andere Seite, in diesem Fall die AfD, herauszufordern und inhaltlich auch zu stellen. Das macht auch keiner, sondern wir reden da nur über komische Brandmauern und so. Das ist ja alles, hat ja alles nichts mit inhaltlicher Auseinandersetzung zu tun. Das ist auch nötig.
Ja, was, wenn Sie eine Botschaft in einem Satz abgeben müssten, zum Beispiel an Ihre Partei, was wäre, ich denke gerne Lösungsansätzen, was wäre die Empfehlung für Ihre Partei, um aus diesem, ich sag mal, Dilemma rauszukommen, in dem Sie sich befinden, wie Sie es beschrieben haben?
Es
Was
gibt
wäre
ein schönes, gibt ein
Punkt?
schönes
Was
Zitat,
müssen
ein
Sie
schöner
machen? Ja.
Rat von Willy Brandt, den er der SPD gegeben hat, als er aus seinem Amt als Parteivorsitzender zurückgetreten ist. Da hat er gesagt, besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass man auf der Höhe der Zeit sein muss, wenn Gutes bewirkt werden soll. Also auf der Höhe der Zeit zu sein, heißt sich nicht verstecken in scheinbaren Glaubensbekenntnissen der Vergangenheit, sondern sich zu dieser schwierigen und komplizierten Gesellschaft zu bekennen und sich die Mühe zu machen und auch den Schmerz zu akzeptieren, der es bedeutet, der es hervorruft, wenn man sich mit den eigenen Fehlern und den eigenen Fehlwahrnehmungen beschäftigt. Ich glaube, Ferdinand Lassalle, der Rührende SPD, hat mal gesagt, die revolutionärste Tat ist und bleibt zu sagen, was ist. Und jetzt zu sagen, was ist, bedeutet sich mit den Fehlern, Problemen, Entwicklungen der Vergangenheit auseinanderzusetzen, damit man für die Zukunft daraus Konsequenzen zieht. Das ist das Wichtigste, was die SPD machen muss. 500.000 Wählerinnen und Wähler von der SPD direkt zur AfD. Das würde mich verrückt machen, wenn ich das zu verantworten hätte.
Vielleicht abschließend, es gibt ja auch junge Menschen, die sich politisch engagieren wollen, vielleicht aber nicht wissen, wie sie es machen sollen, wie sie den Anfang machen und vielleicht auch mit ihrem eigenen Rückblick, warum sie in die Politik gegangen sind. Was würden Sie diesen Menschen raten? Lohnt es sich, in die Politik zu gehen? Lohnt es sich nicht? Wie sollte man anfangen? Sollte man sich zu viel vornehmen oder nicht so viel? Einfach ein Tipp von Ihnen wirklich als langjährigen Politiker.
Also mein Einstieg in die Politik kann man, glaube ich, nicht irgendwie auf andere übertragen, weil das Zufall war. Also ich bin mal aufgestellt worden von der SPD, weil die in meiner Region immer die Wahlen verloren hat und gedacht hat, sie könnten mal einen Jungen nehmen, der könne ruhig zwei, dreimal verlieren. Und das war eher eine Überraschung, dass das nicht stattgefunden hat. Aber jetzt mal ernsthaft zu Ihrer Frage. Erstens, politisches Engagement bedeutet nicht, man muss gleich in eine Partei gehen. Man kann das in der Kulturinitiative um die Ecke, im Umweltschutz, also in allen möglichen Dingen tun. Das Zweite ist, in Parteien wenn mich dann da reingeht, soll man es am besten nicht alleine machen, sondern mit ein paar Freunden zusammen oder Freundinnen. Und dann sich auch Dinge vornehmen, die man da verändern will. Am Ende ist Politik, das hat Max Weber mal gesagt, das Bohren dicker Bretter. Das muss man wissen, wenn man das macht. Das ist manchmal für junge Leute frustrierend, weil wir natürlich auch eine Bürokratisierung von Politik haben. Aber ein schöner Aufruf eines 100-jährigen Sozialdemokraten, den man mal gefragt hat, sag mal, was ist jetzt die Essenz deines Lebens? Der hat gesagt, du musst das Leben nehmen, wie es ist, aber du darfst es nicht so lassen. Das finde ich ist ein ganz guter Auftrag.
Ein ganz tolles Schlusswort. Herr Gabriel, ganz lieben Dank für diese starken Statements, die Sie heute gegeben haben, dass Sie so offen gesprochen haben und auch so viele Ansätze gebracht haben. Ich hoffe, dass dieser Podcast von ganz vielen Leuten gehört wird, die sich da auch was von annehmen, die wirklich sagen, okay, wenn Sigmar Gabriel da sagt, da wird was dran sein. Und ich denke auch, es kann ja so einfach sein. Und frage mich dann, warum es leider nicht umgesetzt wird.
Ja, das ist so. Aber die sollen nicht denken, ich mache das, weil der Sigmar Gabriel das gesagt hat, sondern die sollen darüber nachdenken, ob das was für ihr Leben, ob das das Richtige sein könnte.
Aber
Was
ich
dann
glaube,
machen.
Herr Gabriel, wir brauchen Vorbilder. Das ist.
Ja, also, ja, ich weiß gar nicht, ob wir Vorbilder hatten damals, als wir uns politisch engagiert haben. Uns haben einfach Sachen genervt und die wollten wir verändern. Aber wir haben das jetzt nicht gemacht, weil wir Vorbildern nachgeeifert haben. In meiner Zeit, ich bin erst Realschüler gewesen, gab es null Vorbereitung auf das Berufsleben. Und meine erste Aktivität war, mich mit Schülern zusammen, mit Mitschülern zusammenzutun und dagegen zu protestieren, dass an unseren Schulen uns in Klasse 9 und 10 überhaupt nichts gesagt wurde, wie man sich aufs Berufsleben vorbereiten kann. Also wir hatten kein Vorbild, sondern wir haben uns einfach geärgert. Das ist ein gutes Motiv, sich über was zu ärgern und es besser machen zu wollen.
Ja,
Dann in diesem
Gabriel,
Sinne,
ganz Dank.
genau, ganz herzlichen Dank dafür und ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann wieder die Gelegenheit finden, miteinander zu sprechen.
Gerne, alles Gute.
Danke.
Auch Dankeschön.